freue mich, dass Sie heute Abend noch mal gekommen sind und wir auf die Botschaft des Evangeliums lauschen können. Ich habe heute Abend ausgesucht aus dem Matthäus-Evangelium. Die Geschichte Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald, zwar nach der Speisung der 5000, trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache, schon in der Morgenfrühe, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete Jesus und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor Jesus nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Es ist eine große Not mit dem Zweifel. Uns ist heute Abend kein einziger da, der nicht in seinem Leben mit Zweifeln kämpfen muss. Ist das wirklich wahr? Und das wird erst in der Stunde ganz akut, wenn es um Tod und Leben geht. Wenn wir in ganz schwere Nöte geraten, dann plötzlich ist das die Frage, ist da wirklich etwas dran? Ihre Bekannten, die nicht glauben können, die meinen ja immer, sie seien irgendwie von der Schöpfung privilegiert und sie hätten so ein paar Gene, die es ihnen leichter machen zum Glauben als ihnen. Die sagen, ja, du hast es ja leicht, dich bewundere ich mit deinem Glauben. Da müssen sie gleich dazwischen fahren und sagen, nein, das stimmt nicht. Ich habe in meinem Leben genauso mit Zweifeln zu kämpfen mit dir, aber ich kann dir gerne erklären, wie ich zum Glauben kam. Passen Sie da auf, dass Sie sich nicht loben lassen, denn der Glaube ist nie eine Eigenschaft, die wir mitbringen. Ich war ja hier ganz in der Nähe, Vikar, das ist schon 45 Jahre her, jetzt erschrecken Sie nicht, wie alt ich bin. Und da hatte ich in Waiblingen einen Gemeindebezirk und mit jugendlichem Eifer habe ich dort Hausbesuche gemacht. Es war toll, dort in der Schondorfer Straße, da hinten waren so Baubaracken, das war herrlich, gerade in der Weihnachtszeit mit den harten Männern Weihnachten zu feiern. Und ich bin da die Treppe auf, Treppe abgelaufen, einfach bei den Leuten geklingelt, habe gesagt, gegrüßt, ich bin da hier im Dienst, ich wollte sowas bei Ihnen reinschauen. Und da in einem Haus macht eine Frau kurz auf, ich merke, die hat ein verheultes Gesicht. Und ich bin gleich da und sage, lassen Sie mich kurz rein. Die Frau war überrumpelt, lässt mich rein und dann sitzen wir dort auf dem Küchenhocker und sie erzählt, dass ihre einzige Tochter, ein 13-jähriges Mädchen, an dieser großen Kreuzung, wenn man vom Krankenhaus runterkommt, bevor es zur Remsbrücke darüber geht, von einem Mopedfahrer angefahren war, so unglücklich auf den Gehsteig fiel, dass sie eine ganz schwere Gehirnblutung hat und sie liegt im Koma. Und da saßen wir dort in der Küche, dann kam noch der Mann mit den Pantoffeln dazu, ein Friseur. Es war für mich ein ganz großes Erleben. Die Erschütterung. Und die beiden sagen, ach, wissen Sie, das alles mit Gott und was Sie mit der Bibel haben, das ist doch alles nichts. Sehen Sie das an, wenn es einen Gott gibt, er müsste doch da was tun. Ich bin dann jeden Abend hingegangen zu diesen armen Eltern und habe sie darauf vorbereitet, dass dieses Kind nicht mehr gesund werden wird. Aber die Mutter hat immer wieder diese Hoffnung gehabt. Sie hat dann nach 14 Tagen erzählt, sie hätte jetzt oben ein paar Tannenzweige hingelegt auf dieses Nachttischchen, falls die Tochter doch die Augen aufschlägt. Aber es war gar keine Hoffnung mehr. Sie haben das Kind zum List-Krankenhaus führen lassen. Da waren damals gute Chirurgen, Hirnchirurgen, die haben gesagt, da sei so viel Blut im Gehirn, da könnte man nicht mal mehr operieren. Es sei keine Hoffnung mehr da. Wir haben gebetet. Ich sehe noch den Vater in der Michaelskirche, als er einen Abendgottesdienst halten konnte, hat er sich doch mal bewegt und da saß er drüben, aber mit dieser ganzen Ablehnung. Was soll denn da schon rauskommen? Und dann passiert das Wunder, die Mutter einmal überglücklich. Mein Kind hat die Augen aufgeschlagen und wenige Wochen später, Sie glauben es nicht, konnte dieses Kind wieder in die Schule gehen. Gott tut große Dinge. Ich war ganz erhoben, aber der Vater sagte, ach wissen Sie, ich kann nicht glauben. Ich sage, ich habe so Tolles erlebt. Und die Frau sagt, ach wissen Sie, ich habe weiter meine Zweifel. Ich muss sagen, ich war so erschüttert, dass ich keine Besuche mehr gemacht habe. Ich habe gedacht, kann Gott noch deutlicher reden? Das ist immer auch ein Zeichen, dass die tollsten Wunder passieren können. Dinge, die ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und Menschen sind verhärtet im Zweifeln. Und dann kam der Tag, wo ich dann von Waiblingen wegging und wegversetzt wurde. Und ich habe noch Besuche gemacht im Krankenhaus, in der chirurgischen Station. Und da liegt der Vater plötzlich. Was ist los? Ganz schlimme Magenblutungen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe dem Mann gesagt, können Sie an Jesus glauben? Er sagte, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. War mir ein erschütterndes Erlebnis. Und dann nach vielen Jahrzehnten in Stuttgart sucht mich auf einmal eine Frau auf, die drei Kinder hat und sagt, wissen Sie, ich war dieses Mädchen von Waiblingen. Sagt, das gibt's ja gar nicht. Und Sie haben Kinder geboren. Ja, was ist mit Ihrem Kopf? Sagt, das ist alles noch drin. Ist für die Ärzte ein Wunder und unbegreiflich. Ich sage, ich muss Ihnen noch was Tolleres erzählen. Ich bin mit meinen Kindern spazieren gegangen, muss irgendwo hier in dem Gebiet wohnen und da ging ein steiler Weg hoch und da parkt ein BMW und der setzt sie aus unerklärlichen Gründen plötzlich in Bewegung, rast auf sie zu und direkt hinter ihr schlägt er gegen die Böschung in die Wand. So, wissen Sie, so merkwürdig, dass ich nicht getroffen wurde, sagt die Mutter. Und mein Kind? Sagt, kommen Sie nicht zum Nachdenken. Sagt sie, ich möchte noch mal mit Ihrem Vater reden. Und dann sucht mich der Vater noch mal auf, inzwischen ein alter Mann in Rente, und sucht mich auf. Sagt noch mal, was Gott in Ihr Leben hineingeredet hat. Ist alles so bewegend. Da sagt er, Sie haben recht, das ist schon toll, aber wissen Sie, glauben kann ich nicht. Sagt, wann wollen Sie dann anfangen glauben? Wissen Sie, was er sagte? Wenn ich 6 Richtige im Toto habe. Ich habe gesagt, dann ist unser Gespräch beendet und wir gehen auseinander. Es ist mir ein erschütterndes Erlebnis, dass die größten Dinge Gott tun kann in unserem Leben, aber sie wecken gar keinen Glauben. Wahrscheinlich haben Sie in Ihrem Leben auch schon ganz viel erlebt, das Sie ganz, ganz kalt lässt. Wie ist denn das mit dem Zweifel? Der Zweifel kommt in unserem Leben auch ganz besonders dann hoch, wenn die großen Katastrophen passieren. Also, wenn die unheilbare Krankheit kommt, dann fragen wir, wie kann Gott das zulassen? Wenn ein Handwerker Pech hat und einen Kunde nicht bezahlt und dann das ganze Geschäft in die Insolvenz treibt, wie kann Gott das zulassen, dass so ein Schuft mein Geschäft ruiniert? Eltern, wenn das Kind tödlich verunglückt, wie kann Gott das zulassen? Dann kommen die großen Fragen, was in diesen Zweifeln zerbricht. Ich sage immer, das muss zerbrechen. Das ist ein billiger Glaube gewesen. irgendwo von einem lieben Gott, der irgendwo thront, ein Feldwald- und Wiesengott, der uns alles Gute im Leben serviert, und wehe, wenn es uns einmal dreckig geht, dann will man nichts mehr verstehen und nichts mehr begreifen. Deshalb ist gut, wir lesen die Bibel. Und wir informieren uns, wie das ist. Und das ist das Erste. Jesus ist ganz anders. Er treibt seine Jünger in den Sturm. Er treibt seine Jünger in den Sturm. Das hat doch Jesus wissen müssen, als er sagt, steigt in den Kahn und fahrt hinüber. Hat doch Jesus wissen müssen, dass dieser schlimme Windsturm kommt. Aber es ist ganz bezeichnend. Jesus lässt die Jünger diese fröhliche Ausflugsfahrt starten, die dann ganz schrecklich endet mit diesem tobenden Sturm und diesen Wellen und diesen großen Erschütterungen. Und diese Männer waren ja erfahren, was den See Genezareth anbetrifft. Und sie rudern und denken, das kriegen wir hin, das müssen wir schon meistern, aber dann zerbricht die Manneskraft. Und das ist ja so schlimm, wenn das mit der Größe, unserer Größe nicht mehr bewältigt werden kann. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin heute Abend auch ganz stark berührt und ich bitte Sie, dass Sie auch mit Ihren Nachbarn und Freunden dieses Gespräch führen. Wir Männer sind nicht die starken Männer. Und dieser Tod von dem Torwart Enke, das ist so ein erschütterndes Zeichen, wie viele um uns her ihr Leben meistern wollen und niemand davon reden. Wir Männer sind ja dafür ganz bekannt. 80% der Männer haben keinen Freund und sie reden nie über ihre Nöte. Und die tragen das alle für sich und die werden mit ihren Lebensnöten auch nicht mehr fertig. Aber das ist gut, dass das in der Bibel drinsteht, dass Jesus uns diese großen Erschütterungen zumutet. Es war ja zur Zeit Goethe die größte Erschütterung, als das Erdbeben von Lissabon kam. Da war ein großer Tsunami und da sind die Kirchtürme eingestürzt. Es war furchtbar, da sind Tausende von Menschen umgestorben. Und da war plötzlich der Glaube erschüttert, da ist ein lieber Gott, der sorgt immer dafür, dass es uns gut geht. Und wir sind enthoben den Schrecken und Nöten dieser Welt. Aber hier auf dem See Genezareth, da zerbricht Manneskraft, Können, Vermögen. Bin am Ende mit meiner Kraft. Hilf uns, Herr, wir sind verloren. Sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Sie sind aber allein und Jesus ist nicht da. Deshalb will ich es nochmal sagen. Zweifel befallen jeden. Wenn sie nachts wach liegen im Krankenhaus, vor der Operation. Ist das wirklich wahr, dass Jesus mich hält? Ist das wirklich wahr, dass Jesus die Hände der Ärzte führt? Und wenn das ganz anders ausgeht mit der Operation, was ist dann? Ist das nicht bloß ein frommer Spruch mit dem, was wir da glauben, mit der Hoffnung des ewigen Lebens? Ist das wirklich wahr? Zweifel befallen jeden. Ist das wahr? Kann man denn damit kämpfen? Steht im Jakobusbrief ein wichtiger Satz. Es sei gut, wenn wir in Anfechtungen fallen. Das klingt ja unheimlich. Es sei gut. Warum? Weil das Bewährung unseres Glaubens bringt. Weil unser Glaube ganz neu auf ein festes Fundament ausgerichtet wird. Und das ist jetzt ganz wichtig. Wie komme ich zur Gewissheit im Glauben? Wie wird mein Glaube fest und bewährt, dass er auch in den Anfechtungen, in den Schrecken und Nöten und Leiden dieser Welt ganz fest steht? Wie ich noch die Leitung bei Hilfe für Brüder hatte, da musste ich in einer wichtigen Sache zu einem großen Sponsor in Holland fahren und die im Büro sagten, nimm doch den Dienstwagen mit, da hat man einen alten Opel und es war eine Blitzfahrt, ich fahre immer gern sehr schnell, weil ich wieder zurück musste zur Gemeinde und wir sind da hinaufgefahren nach Holland, hunderte von Kilometern und dann wieder zurück und wie wir da in der Nähe von Mannheim waren, sagen wir beide plötzlich, was haben die von komischen Asphalt da angebracht? Das rattert so komisch. Es ging kilometerweise, das ist komisch, aber man traut ja heute den Straßenbauer alles Böse zu. Die haben irgendeinen blöden Asphalt dahin gemacht, der rattert, kein Flüsterasphalt, sondern so einen komischen Asphalt. Und meine Frau, die beste aller Ehefrauen, sagt dann, fahr doch mal raus auf den Parkplatz. Ich gucke an, kein Blattfuß, alles in Ordnung, fahren weiter, es rattert weiter. Und jetzt sagt meine Frau, du, jetzt fährst du mal in deine Werkstatt. Wir waren in eine Toyota-Werkstatt, die da gerade die nächste an der Autobahnausfahrt war. Und der Meister setzt sich ins Auto rein und sagt, geht in die Räder hin und sagt, beide Vorderräder sind die Schrauben nicht festgezogen. Unser Zivi, Sie wissen, was ein Zivi ist, der hat die Winterreifen gewechselt und vergessen wir, die Sommerreifen drauf, macht die Schrauben festzuziehen. Wir sind, weiß nicht, 900 Kilometer gefahren. Es ist ein Wunder, dass wir heute noch lebendig da sind, beide. Und er hat gesagt, 4 oder 5 Kilometer wären ihnen beide Vorderräder weggefahren. Das war das ganze Rattern. Und seitdem weiß ich, man braucht Gewissheit. Ich setze mich nicht mehr in ein Auto rein, wenn ich nicht sicher weiß, die Räder sind fest dran. Seitdem habe ich das gelernt. Und im Glauben weiß ich es auch erst recht im Glauben, ich will mich auf keine Geisterfahrt einlassen. Ich will nicht meinen Vermutungen und meinen Träumen nachhängen. Ich muss das wissen, ganz gewiss wissen. Ohne Gewissheit will ich kein Christ sein. Ich möchte wissen, ist das wahr? Hört Jesus meine Gebete? Ich möchte das wissen, was ist, wenn ich sterbe? Ich falle in die offenen Hände von Jesus. Ich will wissen, ist meine Schuld wirklich vergeben und ausgestrichen? Woher weiß ich das gewiss? Und das möchte ich Ihnen hier an der Geschichte zeigen. Wie kriege ich Gewissheit? Wie komme ich denn dahin? Wie die Jünger da so rudern in diesem Boot und nicht vorwärts kommen, ganz verzagt und verzweifelt sind und der Regen klatscht rein und der Wind bläst und da sehen sie plötzlich auf dem Wasser Jesus gehen. Es tröstet sie sicher, dass auch die Jünger im Glauben gar nicht gewiss waren, sonst wären sie nicht auf die verrückte Idee gekommen, das wäre ein Gespenst. Jesus ein Gespenst, wie kann man das verwechseln? Aber das ist ihnen zum Trost gesagt, weil sie immer meinen, wenn ich Jesus sehen könnte, dann wäre mein Glaube fester. Das ist ein Unsinn. Das sehen sie schon daran. Übrigens auch in den Osterberichten, dass die Frauen Jesus erst gar nicht erkannt haben. Das mit dem Sehen ist gar kein Beweis unseres Glaubens. Und das ist ein törichter Irrweg. Wenn wir meinen, mit unseren Augen müssten wir Jesus sehen, das wäre eine Stütze unseres Glaubens. Übrigens, mit all unseren Sinnen können wir im Glauben keine Gewissheit haben. Heute gibt es ja so eine große Bewegung, die ist an jeder Gemeinde bald lebendig, dass man Gott erleben will. Hört dauernd das, gucken Sie mal da rein, überall, wir wollen Gott erleben, erfahren. In der ganzen Bibel gibt es keine Aufforderung, wir sollten Gott erleben oder erfahren. Wissen Sie, Glücksgefühle können Sie erfahren, wenn Sie Bungee-Sprünge machen oder wenn Sie Nationalhymne hören, da läuft es Ihnen kalt und warm den Rücken runter. Aber so können Sie Gott nicht erleben, mit unseren Sinnen. Wir können mit unseren Augen Gott nicht sehen, wir können mit unserem Gehör und mit unserem Gefühl nicht Gott erkennen. Ganz viele junge Leute suchen heute in ihrem Gefühl, Gott zu erleben. Das ist ein ganz schlimmer Irrweg. Da werden Sie Gott nicht finden, da werden Sie mit Ihren Gefühlen allein sein. Musik ist toll. Spielt ja heute eine große Rolle, aber sie werden auf diesem Weg Gott nicht finden. Wo haben denn die Jünger gemerkt, Jesus ist da? Nicht durch ihre Augen, nicht durchs Hören, sondern durch das Wort, das Jesus ihnen sagt. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn Sie einmal drüber nachdenken, wodurch ist ein Abraham zum Glauben gekommen? Noah, ein Mose, ein David, alle haben das Wort Gottes gehört. Sie sind in der gleichen Lage wie Sie. Die Jünger von Jesus, Herr, deine Worte sind Geist und Leben. Das Wort Gottes hat ein Geheimnis in sich, dass es getragen und getrieben ist vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt durchs Wort Gottes. Meiner Überzeugung nur im Wort Gottes. Alles drüber raus wird Gefühl. Wenn Sie das Wort Gottes hören, was ist das eine Sache? Wie sind Menschen durch das Wort Gottes getroffen worden? Wie war das hier? Jesus sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und plötzlich haben diese Jünger, Freunde von Jesus Gewissheit. Ja, da ist Jesus. Sie haben ihn erkannt. Dieses Wort Gottes trifft uns im Gewissen. Wissen Sie, das mit dem Glauben, wir müssen noch mal ganz deutlich sagen, das Glauben kann man nicht machen. Sie können das Glauben sich auch nicht einreden. Ich will glauben. Ich habe ja schon gestern gesagt, das ist so gut, wenn man im Konfirmandenunterricht die großen Formulierungen des Glaubens gelernt hat. Ich möchte den Älteren nochmal Mut machen, den Jüngeren sowieso, nochmal die Formulierungen zu lernen. Die sind nicht so schwierig, aber wie es Luther uns gesagt hat, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft oder Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Nicht durch meinen Verstand komme ich dahin, nicht durch Grübeln, nicht durch Diskussionen, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, durchs Wort Gottes. Ist der Geist Gottes in mir wirksam geworden, hat das Feuer des Glaubens angezündet. Und das ist ein Wunder, das Gott macht. Oder andermal sagt Jesus, alles, was mir der Vater gegeben hat, das kommt zu mir. Wenn Gott dieses schafft, dieses Glauben in unserem Herzen, ja, wie ist das? Jetzt ist da einer in der großen Krise. Ich bitte Sie dringend, dass sie ausharren bei Menschen, die angefochten und im Zweifel sind. Es gibt auch leichtfertige Spötter, wo man dann sagt, jetzt machen wir die Türe zu, jetzt reicht's. Aber bei denen, die ernsthaft suchen, die angefochten, die schwerkranken, lasst die bitte nicht allein. Und was ist das Größte, was ihr ihnen bringen könnt? In der Krankenzeit, in der Intensivstation, ein Wort Gottes. Sagt ihnen einfach ein Wort. Ja, welches? Lassen Sie es sich von Gott schenken. Der 23. Psalm oder befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und sie werden das Wunderbare erleben, dass ein Kranker plötzlich sagt, der angefochtene Zweifel, du hast mir den größten Dienst getan, den du mir tun konntest. Was man da erleben kann an offenen Gräbern, bei Leuten, die sie nicht mehr trösten lassen, dass sie plötzlich sagen, ich habe Grund gefunden und ich kann an Jesus glauben. Warum? Weil es Gott uns möglich macht durch die Gabe seines Heiligen Geistes. Das ist ein Wunder. Und deshalb ist eine große Not mit dem Zweifel. Man darf sagen, Herr, hilf mir, dass ich meinen Zweifel überwinde. Und was kann ich tun? Bibel lesen. Das ist so herrlich, dass ich unter das Wort gehe. Dass ich mich ansprechen lasse von diesem Wort, denn er allein kann das zu uns sagen. Dieses Wort Gottes ist, ich habe heute Sorge, dass in vielen Gemeinden das Wort Gottes an die Seite gedrängt wird. Das Wort Gottes ist die Weise, wie sich Gott vor uns offenbart. So hat er sich schon bei den Vätern im Alten Testament offenbart. Und dann hat Gott immer wieder gesagt, mein Wort ist wirksam, das dringt durch, das schafft etwas, das gebietet. Mein Wort kann nicht leer zu mir zurückkommen. Das Wort wächst und treibt Frucht. Lesen Sie die ganzen Gleichnisse, was das Wort Gottes tut und dass das Wort Gottes vom Geist Gottes eingehaucht ist und inspiriert ist. Darin merkt man ja gerade, dass dieses Wort Gottes, und sei es nur ein Losungswort, das wir lesen, am Morgen des Tages eine Kraft entfaltet. Ich kann es euch auch abschütteln und mich abschütten im Unglauben und im Zweifel. Aber wenn ich offen vor diesem Wort stehe, kann der Geist Gottes mich trösten und mich gewiss machen, wie wunderbar ist das, wenn Sie so ein Wort haben und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Was Jesus Wort, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn das Jesus sagt und sich verbürgt, dieses Wort gilt und ist wahrhaftig und es kann nicht gebrochen werden. Wissen Sie, die einzige gewisse, absolut gewisse Sache in dieser Welt sind nicht Ihre Sparguthaben, ist nicht ihr Besitz, ist nicht ihre Gesundheit, ist nicht ihre Lebenskraft. Das einzig Gewisse, was es in dieser Welt gibt, ist das Wort Gottes. Von dem Jesus sagt, das Wort Gottes, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das Wort, das sich erfüllt, das wahr ist. Gestern haben wir es gesungen, sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Es gibt bis heute keinen einzigen Beweis, warum ein Wort in der Bibel nicht stimmen soll. Aber der Zweifel hat es überall angeschrieben. Aber ja, er lebt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Ich sage nochmal, alle Beweise, die uns Jesus gibt in Erfahrungen, die bringen uns nicht mal zum Glauben. Aber das Wort überführt uns immer wieder. Und wir sind immer wieder getroffen von diesem Wort. Und das einzig Sichere in dieser Welt ist Jesus und sein Wort. Das einzig Sichere, was sie haben. Das ist der einzig tragende Grund, der sie nie enttäuschen kann und der absolut sicher und absolut gewiss ist. Im Leben und im Sterben. Absolut gewiss. Jetzt noch ein Wort. Man kann Jesus trauen. Der Petrus, der sagt zu Jesus, wenn du wirklich da bist, Jesus, dann musst du jetzt nur mir einen Befehl geben. du musst zu mir sprechen, ich soll raustreten aus dem Boot, dann kann ich auf dem Wasser stehen. Und Jesus sagt, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Das ist wunderbar. Wenn Sie dem Wort von Jesus glauben, und nicht bloß glauben im Kopf, sondern den Weg gehen, werden Sie unglaubliche Dinge tun dürfen. Im Gehorsam das, was Jesus Sie heißt. Und dann können Sie ungeheuer viel tun. Immer, was sagt mir Jesus in seinem Wort, wohin führt er mich? Und er wird Sie gebrauchen und er wird Sie segnen und er wird Sie bevollmächtigen. Es ist ganz wunderbar, wenn junge Leute da sind. Mensch, wenn ihr diesen Weg mit Jesus geht, seinem Wort traut, was könnt ihr für Säulen im Reich Gottes werden? Die großen Verheißungen, ich will mit dir sein. Der Geist Gottes möchte dich erfüllen und erneuern und verändern. Was da alles passiert, wenn du diesem Herrn traust und seinem Wort glaubst. Und dann kommt der Augenblick bei dem Petrus, wie er tatsächlich auf dem Wasser steht. Weil bei Jesus nichts unmöglich ist, gar nichts unmöglich ist. Aber als eine Welle kommt, blickt er hin und erschrickt. Das ist so erschütternd. Jesus sagt, er sei ein Kleingläubiger. Ich übersetze das immer gern anders und sage, wir sind alle Kurzgläubige. Heute Abend können wir ganz gut glauben. Wenn morgen schlimme Bewährungen und Anfechtungen kommen, brechen wir ein. Unser Glaube dauert nur ein kurzes Stück. Und dann ist er wieder weg. Und das ist die Not unseres Glaubens, dass wir nicht beharrlich sein können, wachen im Glauben und dabei bleiben. Er begann zu sinken. Das ist die Not, dass wir alle einbrechen können mit unserem Glauben. Alle. Wir rühmen uns mutig und sagen, ach, was sind wir für stolze Glaubende. Und dann kommt eine kleine Geschichte. Da war ja der Petrus auch später noch. Einer, der das durchleiden musste, als die Magd kam am Kohlenfeuer. Und dann war der Glaube eingebrochen. Und das kann so leicht passieren, aber das ist so wunderbar, was uns die Bibel erzählt. Dass Jesus diesen sinkenden Petrus hält und nicht loslässt. Und wissen Sie, darum ist die absolute Gewissheit meines Glaubens bei Jesus, der mich hält. Da gibt es so ein schönes Lied. Ich freue mich so, dass in unserem Landeskirchengesangbuch das endlich drinsteht. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Glaube ist gar nicht stark. Darum möchte ich mich auf die Verheißungen und Zusagen Gottes verlassen. Ich will mir nicht irgendwas erträumen. Ich kann das auch nicht verstehen, wenn heute Prediger sagen, mach dir deine Träume und lebe deine Träume. Ich will keine Träume leben, ich will den Befehlen von meinem Herrn Jesus nachgehen. Und er hat so viele Aufgaben für mich. Und er will, dass ich mit der Sünde breche und dass ich sein Diener und sein Knecht bin und dass er mich segnet und ich in seinen Bahnen gehe. Und da sind so viele Verheißungen und Zusagen drin. Ich will keine Träume haben, denen ich vertraue, aber ich vertraue Jesus, dass er mich nicht loslässt, auch wenn ich einbreche. Und dass er ein so barmherziger Heiland und Retter ist. Es ist gut, dass Jesus den Petrus anschimpft. Du Kleingläubiger. Es gibt doch gar keinen Grund, wegen einer Welle zu zweifeln. Und wie viel mehr hat Jesus seine Jünger noch gescholten am Auferstehungstag, als sie nicht glaubten aus Furcht. Sie würden jetzt auch noch eingesperrt. Ach, was ist das für eine schlimme Sache bei unserem Unglauben? Wir wollen unseren Unglauben nicht ehren und hofieren, sondern wir wollen ihn hassen und lassen und sagen, Herr Jesus, mehre uns den Glauben. Und wir wollen im Wort Gottes lesen, dass unser Glaube groß wird. Was soll denn Gott noch tun, der geschworen hat zu seinen Verheißungen, der das bewiesen hat und gesagt hat, weißt du, der Unglaube ist etwas ganz Furchtbares. Mir ist immer so, wie wenn man dem heiligen, lebendigen Gott ins Gesicht spuckt und sagt, ich glaube jedem Milchmann, aber dir, Gott, glaube ich deine großen Worte nicht. Du darfst dich diesem Gott anvertrauen, auch in den schweren Lebensführungen. Und du darfst wissen, dass es heilige Wege sind und gesegnete Wege, die Gott dich führt. Und er wird dich wunderbar beschämen. Das kleine Gebet, Herr, hilf mir, das wird gehört von Jesus und das wird erfüllt, er hilft und er kann einen ausgewachsenen Petrus halten. Und das ist mir immer wieder so wichtig. Meine Glaubenskraft ist so schwach. Drüben im Neckarstadion hat eins der Festo Kiwenschre aus Uganda das so schön in einem Bild gesagt. Das vergesse ich nie. Meine kleine, schwachende Glaubenshand ruht in der starken, mächtigen Hand von Jesus. Und jetzt darf kommen, was will. Bewährungen, Erschütterungen, wir alle müssen noch durchs Todestal durch, aber vergiss das nie, dass die Hand Jesu dich trägt und die Vergebung von Jesus am Kreuz errungen. Das ist der Triumph, dass der Teufel kein Anrecht mehr auf mich hat. Ach, da gibt es so viele wunderbare Lieder. Ich habe das eine Lied schon zitiert, wo es dann heißt, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Und dann geht das weiter, in der großen, sicheren Ruhe bin ich da. Das ist mein Glaube, das steht in seinem Wort, das hat mir Jesus zugesagt und darum bin ich gewiss. Wie wunderbar hat Jesus noch untermauert in der schönen Rede vom guten Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme. Darum erkennen wir ihn. Nicht wir fühlen ihn nicht, wir erleben ihn nicht, sondern wir hören sein Wort und wir glauben seinem Wort. Unser Glaube ruht auf den Zusagen von Jesus. So darf ich zum Glauben kommen. Und da muss ich wissen, sage ich ja oder sage ich nein zu seinem Wort. Ich darf sagen, ja, danke Herr, dass du mir das so unverbrüchlich sagst. So eindeutig und klar, und dass ich meinen Weg in einem verkehrten Geschlecht und in einer verrückten Welt gehen darf, weil ich weiß, dein Wort ist wahr und trüget nicht. Und das hältst du gewiss und erfüllt sich. Wo war denn Jesus in dieser Nacht, als seine Jünger in der schweren Krise waren? Weißt du das? Wo war er denn? Auf einem Berg und betete. Und wenn du durch die Krisen gehst, in die dich Jesus hineinführt, darfst du wissen, er bietet für dich beim Vater. Er ist dein Anwalt, der vor dem Vater bittet, Herr, lass ihn nicht fallen, halte ihn bei dir. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dieses Wunder, dass du unseren Glauben erhältst, dass du unseren Glauben schaffst durch dein Wort. Aber wir wollen vor dir auch die Sünde des Unglaubens und des Zweifels bekennen. Das ist nicht recht. Das ist nicht gut, dass wir uns immer wieder so wichtig nehmen mit unseren Zweifeln. Wir wollen ganz anders dir vertrauen und viel inniger dich lieben, viel treuer dir nachfolgen und viel gehorsamer dir dienen. Wir danken dir, Herr, auch für dein Wort, dass du uns auch heute Abend gibst. Und es sind viele unter uns auch mit starken Anfechtungen, aber wir dürfen das alles vor dir klären. Du weißt ja viel mehr, als wir wissen. Und du kennst uns viel besser. Und wir dürfen uns trotzdem unter deinem Frieden bergen lassen. Danke, Herr. Amen.